Blatt bekommen, Hand hoch, wer es noch nicht hat. Zeigt die überragende Herrlichkeit der Person Jesu als wahrer Gott und wahrer Mensch auf. Wer den Sohn Gottes kennt und des Christen Stellung in ihm, darf deutlich feststellen, dass all die verführenden Angebote mystischer und judaisierender Bewegungen als völlig wertlos verblassen müssen. Neben dem, was ein Gläubiger in Christus als reines Geschenk besitzt. Der Autor dieses Briefes ist Paulus, wie aus der Begrüßung hervorgeht. Kolosser 1, Vers 1 bis 2. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes. Und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Also der Brief ist von dem Apostel Paulus. Seine apostolische Autorität wird in diesem Brief gleich zu Beginn betont. Und die Adressaten, das wäre Punkt 2 auf unserem Blatt, sind die Kolosser, die Gemeinde in Kolossä. Die Entstehungsgeschichte dieser Gemeinde ist so, dass diese Gemeinde offensichtlich nicht durch den Dienst des Paulus entstanden ist, sondern durch Epaphras. Ich lese die Verse 3 bis 8 und hier haben wir ein Gebet. Es ist ein Dankgebet des Paulus für die Kolosser. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch. Von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Also dieser Epaphras hat offensichtlich das Evangelium dort verkündigt und so ist die Gemeinde entstanden. Kolossä befindet sich in der Provinz Asia, der heutigen Westtürkei. Das ist eine Provinz etwa so groß wie die Schweiz. Paulus hat auf seinen Missionsreisen dort einen besonders intensiven Dienst getan in dieser Provinz, aber nicht in Kolossä, sondern in Ephesus. Apostelgeschichte 19, da sind wir auf der dritten Missionsreise. Und da lese ich etwas über diesen Dienst des Paulus dort. Apostelgeschichte 19, 9. Als aber etliche sich verhärteten und nicht glaubten, es geht um Juden in Ephesus, 150 Kilometer entfernt von Kolossä, und vor der Menge übelredeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen ab und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Dies aber geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Also Paulus hatte seine Missionsaufgabe in der Stadt Ephesus, in dieser Provinz Asia. Und da hat er tagtäglich, kann man sagen, Bibelklasse gegeben. biblischen Unterricht in der Schule des Tyrannus. Und das hat nun nicht dazu geführt, dass die Christen dadurch etwa passiv geworden wären im Blick auf Evangelisation, sondern diese systematische Unterweisung hat sie so motiviert, dass in 2 Jahren alle, ganz Asia, die ganze Provinz, so groß wie die Schweiz, evangelisiert wurde. Sowohl Juden als Griechen haben da das Wort des Herrn gehört. Und so kann man sich eben auch erklären, die Entstehung der Kolosser-Gemeinde als eine Folge von dem Dienst des Paulus in Ephesus. Andere haben dann eben gewirkt in der ganzen Provinz. Epaphras, er hat gewirkt in Kolossä. Dieser Epaphras wird dann auch in Kapitel 4, Vers 12 im Kolosserbrief weiter erwähnt unter den Grüßen. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass ihr großen Eifer habt um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Also hier wird deutlich, die Kolosser-Gemeinde ist durch Epaphras entstanden, Kapitel 1, und Epaphras war dort in der Gemeinde in Kolossä tätig. Aber sein Dienst war auch überörtlich, er hat auch gewirkt im Blick auf die Gemeinden Laodicea und Hierapolis. Nun, wir haben gesehen, wie also in Kolosser 1, Verse 3 bis 6, da wird der geistliche Zustand der Kolosser gelobt. Und das ist dann die Frucht der Arbeit von Epaphras. Aber Epaphras hat auch in anderen Städten gewirkt. Und so kann man sagen, dass diese 3 Städte Kolossä, Laodicea, erwähnt in Kapitel 2, Vers 1, 4, Vers 13 und zweimal in 4, Vers 16, und Hierapolis, haben wir gehabt hier in 4, Vers 13, die bildeten eine Städtedreiheit im Lykustal, in dieser Provinz Asia. Die waren also ziemlich nahe beieinander gelegen. Und über den Dienst von Epaphras bestand also eine überörtliche Gemeinschaft unter diesen Gemeinden. Das ist ein wichtiger Punkt, weil hier deutlich wird, dass im Neuen Testament Gemeinden nicht einfach unabhängig für sich dastehen, sondern dass es eine überörtliche Gemeinschaft von Gemeinden gibt. Nicht als eine Organisation, aber durch diesen lebendigen Bezug und Sorge füreinander. Und eben gerade durch diesen überörtlichen Dienst von Epaphras. Nun fragen wir uns einiges in Bezug auf Zeit und Ort der Abfassung. Man kann sagen, dass der Kolosserbrief etwa um 62 nach Christus geschrieben worden ist. Das heißt anlässlich der ersten Gefangenschaft des Paulus in Rom. Das ist die Gefangenschaft, die am Ende der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 28, 16 bis 31, beschrieben wird. Und tatsächlich sehen wir im Kolosserbrief, Paulus schreibt als Gefangener, 4 Vers 3, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin. Damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Und weiter, Vers 10. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Also hier wird von einem Mitgefangenen gesprochen. Und Vers 18. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Gedenkt an meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Amen. Paulus ist gefangen. Es geht hier um die Gefangenschaft in Rom. Wir haben bereits gelesen von Aristarchus, und das war in Vers 10, aber auch Lukas wird erwähnt in Vers 14. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Wenn wir schauen in der Apostelgeschichte 27, 1 bis 2, da beginnt die Romreise des Paulus, die dann zur Gefangenschaft in Rom, zur ersten Gefangenschaft in Rom führt. Und da werden Lukas und Aristarchus ausdrücklich als Begleiter des Paulus erwähnt. Nun, die werden hier auch im Kolosserbrief als Grüßende genannt. Vergleichen wir noch eine Bemerkung im Philemonbrief. Philemon, Vers 24. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Wir werden gleich noch sehen, der Philemonbrief richtet sich an einen Gläubigen in Kolossae, dessen Sklave Onesimus entlaufen war, mit Paulus in Rom in der Gefangenschaft zusammenkam und so zum Glauben geführt werden konnte. Dieser Onesimus wurde nun zurückgeschickt, und als Begleitbrief schrieb Paulus den Philemonbrief. Nun sehen wir, Philemon und Kolosserbrief, die haben eine enge Beziehung. Dazu dann gleich mehr. Aber zunächst unser zweiter Punkt unter Zeit und Ort der Abfassung. Der Übermittler dieses Briefes war Tychikus. In Kolosser 4, Vers 7 wird er genannt. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht, und damit er eure Herzen tröstet. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Ja, jetzt sehen wir also, der Kolosserbrief wurde durch Tychikus übermittelt. Aber Tychikus nahm nicht nur den Kolosserbrief mit, sondern auch den Philemonbrief und Onesimus, den entlaufenen Sklaven, bringt er auch zurück. Also eine ganz sensible Mission. Ein entlaufener Sklave wird gleich mit Kolosser- und Philemonbrief in die Heimat zurückgeführt. Sensibel deshalb, weil nach römischem Recht hatte Onesimus die Todesstrafe verdient. Aber er wird zurückgebracht, um eine ganz neue Beziehung zu seinem früheren Herrn zu bekommen. Der Epheserbrief wurde auch durch Tychikus übermittelt. Und das zeigt nun, wie da einige Briefe im Neuen Testament eine sehr enge Beziehung haben untereinander. Epheser 6, Vers 21. Damit aber auch ihr wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Also dieser Tychikus brachte den Epheserbrief nach Ephesus und den Kolosserbrief 150 Kilometer entfernt nach Kolossae und eben auch den Philemonbrief. Unter dem vierten Punkt hier habe ich aufgeführt Briefe der ersten Gefangenschaft. Das ist also der Epheserbrief. Paulus stellt sich auch dort als Gefangener vor. Epheser 3, 1, 4, 1, 6, Vers 20. Aber auch der Philipperbrief wurde in der Gefangenschaft in Rom geschrieben. Philipper 1, Vers 7, Verse 12 bis 13 und 17 zeigen Paulus als Gefangenen in Rom, der dann von dort aus den Philipperbrief geschrieben hatte. Beim Kolosserbrief haben wir die Stellen über Gefangenschaft schon gesehen. Noch zusätzlich Kolosser 1, Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welche die Gemeinde ist. Also Paulus hat seine Gefangenschaft und sein Leiden in Rom gesehen als ein Leiden im Dienst für die Gemeinden, für die Gemeinde. Und zwar deshalb, Paulus kam ja ins Gefängnis nach Rom, weil man ihm unterstellt hatte in Jerusalem, er habe Heiden in den inneren Bereich des Tempels hineingeführt. Also gewissermaßen, er hätte Heiden ins Judentum hineingeführt, ohne dass sie Juden geworden waren. Das hat er allerdings nicht gemacht, wie wir deutlich sehen in Apostelgeschichte 21 und 22. Das war eine Verleumdung. Aber der Kern der Sache war eben der. Paulus hat das Evangelium verkündigt unter den Heiden. Die kamen zur Bekehrung und er hat sie nicht ins Judentum hineingeführt. Also er hat ihnen nicht gesagt, ihr müsst euch jetzt beschneiden und jetzt könnt ihr anfangen, die jüdischen Feste zu feiern und Sabbat beobachten und so weiter. Hat er alles nicht gemacht. Hat er alles ganz grundsätzlich abgelehnt. Das sehen wir im scharfen Galaterbrief, wo er deutlich zeigt, Menschen, die außerhalb des Judentums zum Glauben kommen, die dürfen auch nicht sich unter diese Dinge des Gesetzes stellen. Ganz scharf verteidigt er diese Position im Galaterbrief. Und dadurch wurde deutlich, die Gemeinde ist nicht eine Bewegung innerhalb des Judentums. Sie ist nicht jüdisch, aber sie ist auch nicht heidnisch. Sie ist etwas ganz Neues im Ratschluss Gottes. Und darum war es sehr wichtig, dass die Heiden eben nicht ins Judentum hineingeführt wurden. Aber das war ein Ärgernis für die Juden damals. Hätte er das gemacht, kein Problem. Dann wäre er neben Pharisäer, Sadduzäer und Essenern und so weiter, wären die Nazaräer eine Bewegung innerhalb des Judentums gewesen mit so besonderen Ansichten. Wäre alles geschluckt worden. Aber das hat er nicht getan und darum musste er diese Verfolgung erleiden und kam deswegen auch ins Gefängnis nach Rom. Aber das war quasi ein Leiden für das Evangelium, dass Menschen aus den Heidenvölkern einen direkten Zugang zu Gott ermöglicht, ohne Vermittlung oder Umweg über das Judentum zu gehen. Das war völlig neu, denn im Alten Testament war das normal, dass Heiden, die wirklich voll und ganz dem Gott Israels dienen wollten, dass sie ins Judentum als Proselyten übertraten. Nun, das also zu diesen Leiden in Rom. Im Philemonbrief sehen wir Vers 1, Kapitel 1, Vers 9. So will ich um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi, also gefangen für Jesus Christus. Und dann im gleichen Brief, Vers 10, ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück, du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Paulus ist gefesselt, Onesimus kam in Rom zum Glauben, sein Name bedeutet nützlich, aber er war einst unnütz und jetzt ist er nützlich geworden durch die Bekehrung. Und schließlich im gleichen Brief, Vers 22, zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Paulus stand also hier am Schluss der Gefangenschaft in Rom von 2 Jahren und rechnete bereits damit, dass er bald freikommt und dann nach Kolossä kommen würde. Man sollte schon eine Herberge für ihn bereit machen. Es ist nämlich so, in der Apostelgeschichte am Schluss steht, dass Paulus 2 volle Jahre gefangen war in Rom. Und dieser Ausdruck volle, 2 volle Jahre war ein wichtiger juristischer Begriff. Im römischen Recht kannte man diese Gefangenschaft von 2 vollen Jahren. Und wenn im Verlauf dieser Zeit die Ankläger nicht auftraten vor Gericht, wurde der Angeklagte freigesprochen. Und es war so, dass die führenden Priester in Jerusalem, die Paulus eben umbringen wollten, dass die nie nach Rom gekommen sind zur Anklage vor Kaiser Nero. Und nach Verlauf dieser 2 Jahre war für Paulus klar, jetzt kommt der Tag, wo ich frei werde und dann komme ich nach Kolossä. Aber noch zuvor sollte der Kolosserbrief, der Philemonbrief, der Epheserbrief, der Philipperbrief eben versandt werden. Und ich habe das letztes Mal ein bisschen ausführlicher in Verbindung mit dem Epheserbrief erklärt, auch der Hebräerbrief. Aber da gehe ich jetzt nicht näher ein. Hebräer 13, Vers 24 wird nämlich deutlich, dass dieser Brief auch geschickt wurde aus Italien. Und wir können den Vers noch lesen. Hebräer 13, Vers 23. Ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist, wenn er bald kommt. Freigelassen worden ist. Wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Ja, auch aus Italien geschrieben. Und der Schreiber will dann die Hebräer, hat vor, sie zu besuchen. Nun ist es so, dass die älteste Paulus Briefhandschrift, der P46, stammt nach neuester Datierung aus dem letzten Viertel des 1. Jahrhunderts, 75 bis 100 nach Christus. Und dort ist der Hebräerbrief eingeordnet nach dem Römerbrief und vor dem 1. Korintherbrief. Ein klares Zeugnis, dass die Christen, die Handschrift stammt aus Ägypten, im 1. Jahrhundert ganz klar wussten, dass dieser Brief von Paulus stammt. Und auch den Hebräerbrief muss man auf die Zeit um 62 nach Christus ansetzen. Hat also auch einen Zusammenhang mit dieser ganzen Briefgruppe. Paulus ist offensichtlich wieder frei geworden und konnte dann seinen Wunsch, den er in Römer 15, 24 geäußert hatte, erfüllen, nämlich die Reise nach Spanien, die er dort erwähnt. Und es gibt ein frühchristliches Zeugnis, das davon spricht, dass Paulus das Evangelium bis ans äußerste Ende des Westens verkündigt habe. Und das war Spanien. Also dass er tatsächlich das noch erfüllt hat. In der Apostelgeschichte, in den 4 Missionsreisen, spielt Spanien keine Rolle. Das muss also nach der ersten Gefangenschaft geschehen sein. Im Titusbrief spricht er darüber, wie er Titus in Kreta zurückgelassen hat, Titus 1, Vers 5. Das kann man nicht unterbringen in der Apostelgeschichte, in den 4 Missionsreisen. Also auch das gehört in die Zeit nach der ersten Gefangenschaft, Titus 1, Vers 5. Dann erwähnt Paulus in Titus 3, Vers 12 sein Vorhaben, in Nikopolis zu überwintern. Das ist auch eine Ortschaft, wo er in der Apostelgeschichte nie überwintert hat. Das gehört also in diese Zeit der Missionstätigkeit nach der ersten Gefangenschaft in Rom. Auch in 1. Timotheus 1, Vers 3, dieser Moment, wo er Timotheus in Mazedonien zurückgelassen hat, in Ephesus zurückgelassen hat, ich kann das kurz aufschlagen, 1. Timotheus 1, Vers 3, ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Auch Diese Verhältnisse beziehen sich auf die Zeit nach der ersten Gefangenschaft. Paulus geht nach Ephesus, Timotheus bleibt in Mazedonien. Und offensichtlich wurde Paulus dann ein zweites Mal verhaftet und nach Rom geführt. In 2. Timotheus 4, Vers 13 spricht er noch von dem Mantel, den er in Troas zurückgelassen hat, als er seinen Brief aus der Todeszelle verfasst. Also, das deutet darauf hin, dass Paulus in Troas verhaftet wurde, dann erneut in die Gefangenschaft nach Rom kam, das war um 66, 67 nach Christus, und schließlich erlitt er dort den Märtyrertod durch Enthauptung. Kaiser Nero hat ihn geköpft. Und davon schreibt Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 6 bis 8, dass jetzt sein Lauf vollendet ist und dass er damit rechnet, dass der gerechte Richter ihm zur Vergeltung die Krone der Gerechtigkeit geben wird. Also das hilft uns so ein bisschen, diese Briefe in der Chronologie des Neuen Testaments einzuordnen. Nun haben wir auf dem Blatt als nächsten Punkt einen Strukturplan des Kolosserbriefes. Der Kolosserbrief zerfällt in zwei große Hauptteile. Vier Kapitel. Der erste Teil ist die Lehre von der Erhabenheit des Sohnes Gottes. Kapitel 1 bis 2. Und dann praktische Konsequenzen der Lehre, Kapitel 3 und 4. Also zuerst die reine Belehrung und dann die Frage, wie muss man diese Belehrung auf das praktische Christenleben anwenden. Das ist ein Prinzip, das man im Neuen Testament durchgehend immer wieder findet. Zuerst die reine Belehrung und dann die Anwendung. Und zwar muss man beachten in Kolosser 3, ein Wörtchen, 3 Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet und so weiter. Wenn ihr nun, das Wörtchen nun, ist die Schlussfolgerung aus der Belehrung von Kapitel 1 und 2. Also wenn das so ist, dann hat das folgende Bedeutung. Sucht, was droben ist, trachtet nach dem, was droben ist, Vers 2. Und dann Vers 5. Tötet daher eure Glieder. Vers 8. Nun aber legt auch ihr das alles ab. Vers 9, lügt einander nicht an. Und Vers 12, so zieht nun als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen und so weiter an. Vers 13, ertragt einander, vergebt einander. Also ein Befehl nach dem anderen, ein praktischer Befehl. Das ist alles die Schlussfolgerung aus der reinen Belehrung von Kapitel 1 und 2. Und das ist sehr wichtig, weil viele Christen heute, die sagen, mich interessiert Belehrung nicht, ich will Praxis. Aber die Praxis folgt aus der Belehrung. Alles, was wir tun, hat hinter sich eigentlich eine Lehre, ein System. Ja? Ich mag mich erinnern, so spontan aus dem Leben gegriffen, als ich Musik studierte, da sollte ich einen Kurs besuchen über Eutonie. Das ist so eine Entspannungslehre, die Ähnlichkeit mit Yoga hat und so weiter. Und weil ich nie Stunden geklemmt habe, bin ich hingegangen, obwohl mich das aneckelte von Anfang an. Und dann hat die Lehrerin gesagt, so, jetzt könnt ihr mal alle auf den Boden liegen und so weiter. Und da begann das mit der Praxis. Und dann bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, ich habe gedacht, es sei eine Information über das, was Eutonie ist und so weiter. Und also ich kann das aus ideologischen Gründen, wegen der ideologischen Gründe dahinter, kann ich das nicht praktizieren. Dann sagt sie, ja, da kann ja Ideologie dahinter. Dann habe ich gesagt, ja, alles, was man macht, hat immer zuerst eine Lehre dahinter. Es gibt nicht einfach die Praxis so, sondern die Praxis kommt immer aus einem System. Und da hat sie gesagt, ja, gut, entweder machen Sie mit oder dann gehen Sie. Und dann war es klar, dann konnte ich gehen. Hatte dann Konsequenzen später. Der Direktor hat dann nach einer Pädagogikprüfung gesagt, wo ich durchgefallen war, hat er gesagt, ja, bei Nachbesprechung, ja, Sie sind ja sowieso gegen Yoga und Eutonie. Aber gegen Yoga hat er gesagt. Also da hat man hintendurch natürlich darüber gesprochen. Gut, das hatte ein Semester dann mehr gekostet, aber das habe ich bis heute überwunden. Also, aber hinter jeder Praxis steht eine Belehrung und das ist auch im Christentum so. Also aus der biblischen Belehrung wissen wir, was wir zu tun haben und warum wir etwas tun und nicht anders. Nun haben wir das auch in, zum Beispiel in Römer 12, Vers 1. Nachdem Paulus im Römerbrief die ganze Lehre des Heils systematisch entfaltet hat und auch im Zusammenhang damit die Stellung Israels im Heilsplan, Kapitel 9 bis 11, kommt dann der praktische Teil ab Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Diese Barmherzigkeit Gottes wurde aufgezeigt in Kapitel 1 bis 11. Und nun kommt die Ermahnung. Aber eben als Schlussfolgerung all diese konkreten, praktischen Anweisungen. Und da könnte man einen Katalog sich mal zusammenfassen. Was gibt es da alles an praktischen, konkreten Anweisungen und Befehlen? Es gibt ja viele Christen, die sagen, was muss man eigentlich tun? Es gibt ja keine Gesetze im Neuen Testament. Hier muss man nur mal zusammenzählen, all diese Befehle. Das heißt nicht, du sollst. Das ist eine ganz andere Sprache. Tötet, leget ab, zieht an. Ja, das du sollst hat nämlich den Unterton. Das Gesetz richtet sich ja an Menschen, von denen die größte Zahl gar nicht wiedergeboren war. Du sollst. Das sollte der Mensch, aber Gott weiß, dass der Mensch es aus sich aus gar nicht kann. Aber die Sprache des Neuen Testamentes an Wiedergeborene ist, zieht an, trachtet, suchet. Weil Gott erwartet, dass man es kann, durch seine Kraft, durch das neue Leben. Also, so muss man mal Römer 12 bis 16 lesen. Aber das Wörtchen nun zeigt die Schlussfolgerung. Desgleichen im Epheserbrief, nachdem der Apostel diese erhabenen Lehren über die Gemeinde und ihre Stellung vorgetragen hat, kommt Kapitel 4, Vers 1. So ermahne ich euch nun. Kapitel 4 bis 6 ist die praktische Schlussfolgerung aus der Belehrung von Kapitel 1 bis 3. Also eine sehr wichtige Sache. Wir haben im Kolosserbrief zusammen bereits gelesen, bis Kapitel 1, Vers 8. Also wir hatten bereits als Unterstruktur unter 1 die Lehre von der Erhabenheit des Sohnes Gottes, Kapitel 1 bis 2, hatten wir die Begrüßung, 1, 1 bis 2, dann ein Gebet, Dank für die Kolosser, 1, 3 bis 8. Und jetzt kommt wieder ein Gebet. Bitte um geistliches Wachstum der Kolosser, 1, 9 bis 15. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu aller Standhaftigkeit und Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also Paulus dankt für die Bekehrung der Kolosser, 3 bis 8, und betet jetzt, dass sie geistlich wachsen und vorwärts kommen. Und dieses geistliche Wachstum ist wichtig, Vers 10, um würdig, dem Herrn würdig zu wandeln. Dieser Punkt des geistlichen Wachstums ab der Bekehrung ist ganz wichtig in Verbindung mit dem Kolosserbrief. Weil, wir werden sehen, die Kolosser waren konfrontiert mit einer Irrlehre, wo man eigentlich erklärt hat, es ist toll, dass ihr bekehrt seid. Aber das reicht nicht. Ihr müsst noch in eine höhere geistliche Sphäre aufsteigen. Ihr braucht noch eine zweite Erfahrung. Ja? Und das wird nun gründlich zerschlagen, widerlegt durch den Kolosserbrief, in dem hier gezeigt wird, nein, der Erlöste hat mit der Bekehrung und Wiedergeburt, hat er alles in Christus. Er braucht keine zweite Erfahrung, er hat bereits alles. Aber das ist nicht im Widerspruch dazu, dass wir geistlich tagtäglich wachsen müssen im Glauben. Das schon, aber nicht irgendwie ein zweites Erlebnis, eine zweite Erfahrung, eine Einweihung in höhere Erkenntnis. Das auf keinen Fall. Und darum ist dieses Gebet hier ganz wichtig. Paulus betet um das gesunde, fortschreitende geistliche Wachstum der Kolosser. Und dieses Wachstum ist begründet in der Tatsache der völligen Errettung. Darum wird gedankt in Vers 12, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Und dann Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft oder Gewalt der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Im Griechischen sind das Aoristformen, die eine vollendete Handlung in der Vergangenheit beschreiben. Und das ist so wichtig. Der Gläubige muss wissen, durch die Bekehrung und Wiedergeburt bin ich als abgeschlossener Akt in der Vergangenheit errettet aus der Gewalt der Finsternis. Das Reich der Schlange hat überhaupt kein Anrecht mehr an einen. Das ist abgeschlossen. Und das ist sehr wichtig zu betonen, weil viele Gläubige sind verunsichert und denken, ja, irgendwie habe ich noch Bindungen, die müssen zuerst gelöst werden durch meine Vorfahren und so weiter, da sind noch Flüche da und so weiter. Ich bin irgendwie noch im Reich der Finsternis teilweise gefangen. Aber der Vers sagt hier, nein, ihr sollt dem Vater danken. Er hat uns errettet, vollendet, abgeschlossen aus der Herrschaft der Finsternis. Und das nächste ist auch ein Aorist, ist abgeschlossen und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist nicht ein Prozess, wir kommen langsam ins Reich des Sohnes seiner Liebe hinein, sondern der Gläubige ist herausgerettet aus dem Reich der Schlange und er gehört jetzt ins Reich des geliebten Sohnes Gottes. Übrigens, das bedeutet, der Sohn seiner Liebe bedeutet der geliebte Sohn. Warum sagt dann Paulus nicht der geliebte Sohn? Das ist so eine Redewendung, die dem Hebräischen entspricht. Es ist so, im Hebräischen gibt es im Vergleich zum Beispiel zum Deutschen oder zum Griechischen sehr wenig Adjektive. Es gibt sie schon, aber wenig Adjektive, ja, und dann ist man eingeschränkt im Ausdruck. Nein, sondern man umschreibt mit Hauptwörtern im Genitiv. Zum Beispiel das Wort seiner Macht, das ist sein mächtiges Wort. Das Reich, so in Hebräer 1, Christus trägt alles durch das Wort seiner Macht, sein mächtiges Wort. Und hier der Sohn seiner Liebe, das bedeutet sein geliebter Sohn. Aber das hat für das Gefühl damals in der Sprache, hat das etwas Feierliches in sich. Also es ist irgendwie würdiger, wenn man sagt, der Sohn seiner Liebe, anstatt nur der geliebte Sohn. Und darum drückt sich der Apostel Paulus auch an anderen Stellen oft so aus mit diesem Hauptwort im Genitiv, das die Bedeutung hat wie ein Adjektiv. Also, diese Errettung, diese vollständige Errettung ist geschehen durch den geliebten Sohn des Vaters. In ihm haben wir die Erlösung. Als gegenwärtigen Besitz, Vers 14, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Also ganz wichtig, wir haben die Befreiung, wir haben die Vergebung. Ja, aber dann schreibt mir jemand, aber es heißt doch in 2. Mose 20, dass Gott doch rächt bis ins dritte und vierte Glied. Ja, steht dort. Wer wird, auf wen bezieht sich das? 2. Mose 20? Vers 5, es geht um Götzendienst, das ist ein wichtiger Teil des Okkultismus, ja. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Aber bitte, wer jetzt stoppt, liest die Bibel nicht genau. Derer, die mich hassen. Also wenn jemand auf dem gleichen Weg wie seine Vorfahren weitergeht, im Götzendienst, in der Gottlosigkeit, im Okkultismus und so weiter, ja, dann erfüllt sich dieses Wort. Derer, die mich hassen. Aber weiter geht es, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden oder auf Tausende hin, das heißt über Tausende von Generationen, so viele gab es gar nicht seit Adam, die mich lieben und meine Gebote halten. Also dieses Rächen bis ins dritte, vierte Glied bezieht sich auf Menschen, die in der Gottlosigkeit weitergehen. Aber wer sich bekehrt hat, der ist aus dem Reich der Finsternis errettet und er ist versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und nun bildet das den Ausgangspunkt für eigentlich den Höhepunkt des Kolosserbriefes. Und das sind die Verse 16 bis 23, nächster Abschnitt auf unserem Strukturplan, die Erhabenheit Christi als Gott und Mensch. Also, jetzt zeigt der Apostel Paulus, wer denn dieser Sohn der Liebe des Vaters ist, der uns so ein vollkommenes und vollendetes Heil geschenkt hat, das wir heute im Besitz haben. Und es gilt, das auch wirklich im Glauben zu ergreifen. Jemand, der eben denkt, da ist immer noch ein Fluch da und da ist immer noch, ja, der wird wackelig. Obwohl er errettet ist, aber er ist wackelig auf seinen Beinen. Und da hat der Feind natürlich einen gelegenen Ansatzpunkt. Aber dem dürfen wir nicht nachgeben, sondern wir müssen uns da ganz klar auf Kolosser 1, Vers 12 und 13 abstützen. Und das sind Stellen, die ich immer wieder in der Seelsorge benutze, gerade für Gläubige, die auf diesem Gebiet Probleme haben. Da müssen sie sich festklammern. Das steht hier. Errettet, abgeschlossen. Versetzt, abgeschlossen. Wir haben die Erlösung, also keine Bindung mehr. Und dafür sollen wir danken, Vers 12, indem ihr dem Vater Dank sagt. Aber das ist alles geschehen durch diesen wunderbaren Sohn seiner Liebe. Und wer dieser Sohn ist, das wird nun erklärt. Ich habe auf der Rückseite einen neuen Titel gesetzt, Kolosser 1, 16 bis 20. Die gewaltige Größe des Sohnes Gottes. Das ist also nach der Elberfelder, alten Elberfelder, etwas bearbeitet von mir. Und zusätzlich habe ich alle Wörter, die im Grundtext betont sind, die man aber im Deutschen nicht unbedingt als solche erkennt, habe ich hier fett und sperr gedruckt. Und da sieht man plötzlich, wenn man den Text so liest, wie er im Griechischen zu verstehen ist, welcher Akzent darauf gelegt wird, auf die Erhabenheit und Größe der Person Jesu Christi, der einzigartig dasteht. Unter dem Titel Besonderheiten, erster Punkt heißt es, der Name Kolossä, wo die Gemeinde war, heißt griechisch Kolossai. Dieses Wort kommt von dem griechischen Adjektiv Kolossaios. Es bedeutet riesengroß, gigantisch, gewaltig. In Kolossä gibt es gigantische Felsformationen. Das hat wohl den Namen der Stadt geliefert. Aber ausgerechnet im Kolosserbrief finden wir diese Beschreibung, die gewaltige Größe des Herrn Jesus Christus. Also unser Wort kolossal kommt von Kolossaios. Also gehen wir so durch den Text, wie er da auf dem Blatt abgedruckt ist, durch. Denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden. Das ihn ist betont. Dieser Sohn der Liebe ist der Schöpfer und kein anderer. Er ist das. Durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Also er ist der Schöpfer aller Dinge. Sichtbar, unsichtbar. Und es ist so, wir haben hier drei Ausdrücke. Alle Dinge sind in ihm, so nämlich wörtlich bei Vers 16, denn durch ihn, in der Fußnote steht, wörtlich in ihm, das heißt in der Kraft seiner Person. In ihm und dann am Schluss des Verses durch ihn, das ist ein anderes Wort, dia auf Griechisch, durch ihn und was bedeutet das? In ihm bedeutet, es ist in der Kraft seiner Person geschehen. Er hat in seiner Macht gewirkt in der Schöpfung. Durch ihn bedeutet, dass der Sohn Gottes auch wirklich der Ausführende war in der Schöpfung. Und für ihn bedeutet, dass die ganze Schöpfung zur Verherrlichung seiner Person ins Dasein gerufen worden ist. Und jedes Mal wird betont, in ihm, durch ihn, für ihn, kein anderer. Das ist der Sohn seiner Liebe. Also wirklich gewaltig. Es wird bei den unsichtbaren Dingen betont, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Das sind Ausdrücke, die öfters im Neuen Testament an verschiedenen Stellen vorkommen und sie bezeichnen Engel. Aber verschiedene Abstufungen und Funktionen der Engel, zum Beispiel Throne, das bezeichnet die Cherubim, die Gottes Thron flankieren. Etwa in der Stiftshütte, die Bundeslade wurde ja so hergestellt als Fußschemel Gottes, dass zwei Cherubim-Engel waren ein Stück Gold mit dem Versöhnungsdeckel der Bundeslade. Und im Salomo-Tempel gab es dann noch zwei weitere Cherube aus Olivenholz, überzogen mit Gold. Und so waren hier vier lebendige Wesen, die Gottes Thron flankierten. Gott thronte zwischen den Cherubim, Psalm 80. Ja, du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor. Und in der Offenbarung finden wir den Thron Gottes im Himmel, Offenbarung 4, und da finden wir wieder vier lebendige Wesen, das sind also Cherub-Gestalten, die Gottes Thron gewissermaßen flankieren und Gottes Ehre in seiner Herrschaft verteidigen. das sind diese Thronengel. Aber dann wird auch gesprochen über Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten. Also die ganze Engelwelt ist das Werk des Sohnes Gottes. Das war wichtig, weil diese Irrlehre, die nach Kolossä gekommen war, hat die Engelverehrung mitgebracht. Kapitel 2, Vers 18. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib und so weiter unterstützt und zusammengehalten wird. Also Verehrung von Engeln. Und Paulus sagt, die Engel, das sind einfach Geschöpfe Gottes. So mächtig die Engel auch sein mögen, es sind einfach Geschöpfe des Sohnes Gottes. Und Engel dürfen nicht verehrt und nicht angebetet werden, aber es ist so eindrücklich, wenn man das Neue Testament mal nur studiert, um zu sehen, welche Dinge, die später in der Kirchengeschichte gekommen sind, sind alle im Neuen Testament bereits widerlegt. Das ist eindrücklich. Durch die ganze Kirchengeschichte kann man hindurchgehen. Aber auf jeden Irrweg hat man bereits im Neuen Testament vorweggenommen die Antwort und Widerlegung. Und in der katholischen Kirche ist ja die Lehre dann, das Dogma aufgebracht worden, der Engelverehrung. Bis heute, dass Engel angerufen werden können, ein abscheulicher Götzendienst, und der Kolosserbrief zerschlägt ihn gleich, bereits im ersten Jahrhundert, im Jahr 62. Noch lange bevor die römische Kirche überhaupt entstanden ist. Das ist das Eindrückliche. Ja, wir sparen uns den Rest auf für nach der Pause. Wir haben jetzt die große Pause bis Ach nein, wir haben ja erst 15:30. Nein, wir machen noch weiter. Kolosser 1, Vers 17. Und er ist vor allen. Und alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Also das ist in der deutschen Übersetzung im Allgemeinen nicht unbedingt so sichtbar, dass hier speziell betont wird, nicht einfach, und er ist vor allem, sondern er ist vor allem, um ihn abzugrenzen gegen alle anderen, die irgendwie konkurrieren möchten. Nun, was bedeutet das, und er ist vor allem? Ja, wir würden doch vielleicht es so schreiben, und er war vor allem. Es geht um seine Präexistenz. Aber weil er der ewige Sohn Gottes ist, der ewige Gott, wird die zeitlose Gegenwart verwendet. Und er ist schlicht der Seiende, er ist vor allem. Also er hat alles erschaffen. Es gibt nichts, was nicht durch ihn erschaffen worden wäre. Aber er selber ist der ewige, der der Zeit nicht unterworfen ist. Und das entspricht ja genau der Bedeutung des Namens, des Gottesnamens Yahweh im Alten Testament. Yahweh, der häufigste Gottesname, kommt circa 7000 Mal vor im Alten Testament. Man schreibt auf Hebräisch J-H-W-H. Und diese drei Konsonanten H-W-H, Hava, bedeuten Sein. Sein. To be. Also, Yahweh bedeutet der Seiende, der da ist. Der ewig Seiende und Unwandelbare, der eben nicht Raum und Zeit unterworfen ist. Auch die Engel sind ja Raum und Zeit unterworfen. Gott stellt Satan die Frage in Hiob 1, woher kommst du? Vom Durchstreifen der Erde. Also er machte Weltreisen, aber war nicht überall gleichzeitig. Ein Engel in Daniel 10 entschuldigt sich, nachdem Daniel 3 Wochen gebeten und gefastet hat, dass er nicht schon am ersten Tag gekommen war, denn das Gebet war von Anfang an erhört. Aber er sagt, der Fürst von Persien habe ihm Widerstand geleistet und jetzt sei er gekommen. Das war also ein Engelfürst, der an der Spitze von Persien steht, ein gefallener Engel, der hatte diesem Engel Gottes Widerstand geleistet 3 Wochen und darum kam er zu spät. Also Engel sind Raum und Zeit unterworfen, wenn sie sich auch viel schneller bewegen können als wir. Ja, zum Beispiel der gefallene Engel, der zum Satan geworden war, sagt in Jesaja 14, Vers 12, er wollte aufsteigen zum Thron Gottes und er wollte aufsteigen zu den Sternen. Also das zeigt auch die Beweglichkeit im Weltall. Und diese haben wir nicht, wir haben ein bisschen über die Erde sind wir gesprungen. In der Weltraumfahrt, nicht wahr? Also Engel sind auch Raum und Zeit unterworfen, aber der Herr Jesus, von ihm heißt es, und er ist vor allem. Er ist Jahwe. Und weiter, und alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Also der Herr Jesus ist nicht nur der Schöpfer aller Dinge, hier sehen wir, er ist auch der Erhalter aller Dinge. In diesem üblen Buch Dr. Faust von Goethe wird die Frage gestellt, was denn die Welt im Innersten zusammenhält. Ja, das war die große Frage der Philosophie und die man nicht beantworten kann ohne die Offenbarung des Wortes Gottes. Was die Welt im Innersten zusammenhält, das ist der Sohn Gottes. Und das bedeutet, dass auch die Atome, die Materie durch ihn zusammengehalten wird. In 2. Petrus 3 sagt Petrus, dass der Tag kommen wird, wo die Elemente, Stocheia, aufgelöst werden. Ja, die Griechen meinten ja, die Elemente seien Atomos. Atomoi, unteilbar. Aber der Petrusbrief braucht nicht das falsche Wort Atom, das wir immer noch brauchen, obwohl wir heute wissen, dass die Grundelemente ja spaltbar sind. Er braucht das Wort Stocheia, das bedeutet Grundelement der Materie. Und er sagt, die werden aufgelöst und Himmel und Erde werden in Brand zerschmelzen. Ja, sogar die Kernfusion drin, vor 2000 Jahren, ein Fischer aus Galiläa. Schreibt, unter Inspiration des Heiligen Geistes. Also, wir wissen heute, dass die Atome spaltbar sind, aber sie halten heute, die Welt wird zusammengehalten und der Tag wird kommen, wo alles aufgelöst wird, wo der Sohn Gottes sie nicht mehr zusammenhalten wird. Das wird der Weltuntergang sein, aber erst nach dem tausendjährigen Reich. Und wir warten nicht auf den Weltuntergang, wir warten auf die Wiederkunft Christi. Aber er hält alles zusammen. Heute wissen wir, welche kleineren Teile in den Atomen wirken. Man weiß genau, wie groß die Ladung eines Elektrons ist. Aber kein Physiker kann uns erklären, was ein Elektron ist. Das Wesen dieser Dinge ist uns völlig unbekannt. Man kann nur damit rechnen und arbeiten. Aber im Grunde genommen, was das ist, weiß niemand. Im tiefsten Wesen völlig unbekannt. Aber wir wissen, das sind Kräfte, die zusammenhalten. Aber im Innersten ist das aktive Wirken des Sohnes Gottes. Darum können wir auch sagen, die Naturgesetze sind nicht so zu verstehen, dass Gott am Anfang alles geschaffen hat und jetzt ist die Welt selbstständig. Das war der Wunsch der Deisten in der Aufklärungszeit. Die Deisten haben gesagt, natürlich gibt es Gott, irgendwie muss er das alles begonnen haben, aber Gott hat sich zurückgezogen, hat nichts mehr zu tun mit dieser Welt und darum gibt es auch keine Wunder. Und die Wunder in der Bibel können wir alles vergessen, das gibt es gar nicht. Es gibt nur natürliche Abläufe, die sind alle fix festgelegt. Aber die Bibel sagt, nein, der Sohn Gottes hält alles fortdauernd zusammen. Das heißt, die Naturgesetze sind nichts anderes als die Umschreibung des üblichen Handelns des Sohnes Gottes in der Natur. Gott ist ein Gott der Ordnung und darum können wir damit rechnen, wenn wir aus dem dritten Stock springen, dass das eben nicht gut ist für unsere Gesundheit. Das sollen wir nicht tun, weil diese Naturgesetze wirklich das übliche Handeln Gottes beschreiben, aber es ist nicht so, als hätte sich Gott zurückgezogen. Er hält alles zusammen. Es ist auch so, dass Daniel dem König Belsazar sagen konnte, du hast Gott geschmäht, der Gott, dessen Odem, in dessen Hand dein Odem ist. Gott hat unseren Lebensatem in der Hand und wenn er loslässt, dann sterben wir. Und da kann man immer noch sagen, ja, da haben wir ein falsches Herz erwischt. Aber es ist wirklich so, dass Gottes Sohn bestimmt die Todesstunde. In seiner Hand ist unser Odem. Und natürlich gibt es das menschliche Versagen, aber über allem steht der Sohn Gottes. Und wenn man die Natur eben so sieht, sieht man sie ganz anders. Wir sind in der Schule beeinflusst worden durch die Aufklärung, durch die Deisten und die Atheisten und so weiter. Können wir alles abstreifen und können wieder eine wahre Weltsicht gewinnen aus dem Lesen des Kolosserbriefes, aus dem Lesen der Bibel. Alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Das bedeutet, ich habe das auch schon erklärt, ein anderes Mal, als der Herr Jesus als kleines Kind in den Armen von Maria war, abhängig von seiner Mutter, da war er gleichzeitig der, der Maria die Kraft gegeben hat, ihn zu tragen. Er hat nie aufgehört, Gott der Schöpfer und der Erhalter des Weltalls zu sein. Gott ist Mensch geworden, aber er konnte nicht seine Gottheit aufgeben, sonst wäre er ja nicht Gott. Gott ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und was noch eindrücklicher ist, als der Sohn Gottes am Kreuz hing und die Menschen ihn geschmäht haben, wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Im gleichen Moment war er es, der den Atomen des Holzes die Kraft gab, ihn zu tragen. Und den Atomen der metallenen Nägel die Kraft gab, ihn zu halten. Wenn man das so sieht, das ist so beeindruckend. Er wollte am Kreuz bleiben, weil anders wäre die Erlösung dann nicht möglich geworden. Durch sein Leiden in den 3 Stunden der Finsternis. Das, was die Menschen ihm angetan haben, das hat ja keine Sünde weggebracht. Das war nur die Offenbarung der Bosheit der Menschen. Aber das sühnende Leiden war nur das Leiden von Seiten Gottes in den 3 Stunden der Finsternis, wo Gott ihn, den mit Schuld beladenen, verlassen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieses Leiden ist unvergleichbar mit allen körperlichen Leiden, die die Menschen ihm zugefügt haben. Aber Gott hat eine Finsternis darüber gezogen, weil er nicht wollte, dass die Menschen das schmerzentstellte Gesicht des Sohnes Gottes sehen würden, als er der Sündenträger war und Gott ihn verlassen hatte. Und gleichzeitig war er, der den Elementen die Kraft gab, ihn am Kreuz zu halten. Das ist schon eindrücklich. Das ist unser Herr. Das ist eben dieser Sohn seiner Liebe, in dem wir diese volle Erlösung verdanken. Und darum ist es Paulus so wichtig zu zeigen, wer er ist, weil die Kolosser so dumme Lehren zugespielt bekommen haben. Und ich habe die Erfahrung gemacht mit kleinen Kindern. Wir haben ja einige zu Hause gehabt und sie werden immer größer. Wenn sie etwas Ungünstiges in der Hand haben und man muss ihnen das entwenden, aus Sicherheitsgründen, dann ist es nicht unbedingt das Idealste, wenn wir ihnen das aus der Hand reißen. Da machen sie so ein Gezeter, obwohl wir natürlich versucht haben, sie gut zu erziehen, aber sie machen so ein Gezeter und weinen und heulen. Es ist so schrecklich. Man muss ihnen nur etwas Besseres geben. Dann lassen sie das Dumme fallen. Und so ist es auch. Wie werden Irrlehren im Neuen Testament widerlegt? Immer und immer wieder sehen wir, dass dann die Größe des Sohnes Gottes gezeigt wird. Dann wir sehen, wie unsinnig. Wie unsinnig. Und darum ist es wichtig, in allen Aufklärungen, die wir tun, immer die Größe des Sohnes Gottes vor die Herzen zu stellen, dass die Herzen bewegt werden über ihn. Und dann sind sie bereit, all den Unsinn auch wegzugeben. Das ist genau das, was wir hier so im Kolosserbrief finden, aber auch anderswo im Neuen Testament gezeigt werden kann. Wir fahren weiter in Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Wieder betont, er, kein anderer. Nicht der Papst von Rom. Nicht die Königin von England. Ja, die ist ja das Oberhaupt der englischen Kirche. Vergisst man. Das ist antichristlich. Anti heißt ja nicht nur gegen, sondern anstelle von. Also wer sich als Haupt der Kirche bezeichnet, der nimmt den Platz von Christus ein oder will ihn einnehmen, das ist antichristlich. Und darum der Vicarius Dei und Oberhaupt der Kirche, das ist antichristlich. Und eben auch die Stellung der Königin von England, das ist antichristlich. Er ist das Haupt der Gemeinde. Nur er hat das Sagen in der Gemeinde, niemand anders. Hier wird nun über den Leib Christi gesprochen. Wir haben letztes Mal hier in Reckenbach doch den Epheserbrief behandelt. Und dort haben wir sehr viel gefunden über den Leib Christi. Zwischen dem Kolosserbrief und dem Epheserbrief, die ja zur gleichen Zeit geschickt wurden, bestehen sehr, sehr viele inhaltliche Parallelen. Also bis in die Wortwahl hinein. Es lohnt sich mal, die nebeneinander so zu vergleichen. Alle Parallelen in Kolosser- und Epheserbrief. Aber da muss man auf die Unterschiede achten. Wir müssen also nicht jetzt eine Synopsis machen, so wie man die vier Evangelien in einem Einheitsbrei zusammenführen möchte. Das soll man nicht, höchstens so zum Studium, aber man soll die Eigenart jedes Evangeliums sehen. Und auch so Epheser, Kolosserbrief. Der Epheserbrief legt die Betonung auf den Leib. Also gibt die Belehrung, was ist der Leib Christi? Bestehend aus allen wahren Gläubigen aus den Juden und den Gläubigen aus den nichtjüdischen Völkern. Zusammengeführt zu einem Leib. Aber im Kolosserbrief wird die Betonung gelegt auf das Haupt. Wer ist das Haupt dieses Leibes? Das ist das Hauptthema im Kolosserbrief. Und darum wird hier betont, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Welcher der Anfang ist. Anfang, Arche, hat im Griechischen verschiedene Bedeutungen. Anfang oder Ursprung. Also, der Herr Jesus ist, wie wir sehen, in Kolosser 1, Vers 16, der Ursprung aller Dinge. In der Schöpfung und dann auch in der Erlösung, der Ursprung der Gemeinde. Alles kommt aus ihm hervor. Er ist der Anfang, der Ursprung. Und dann der Erstgeborene aus den Toten. Zuerst der Begriff der Erstgeborene. Der Erstgeborene im Alten Testament war der, der eine besondere Stellung hatte in der Familie und auch das größere Erbe bekam. Der Erstgeborene hatte immer Anrecht auf das doppelte Anteil. Aber man konnte auch Erstgeborener werden. Das war nicht unbedingt immer der als Erster in der Familie geboren war. Das war üblicherweise so, aber nicht unbedingt. Zum Beispiel, der älteste Sohn von Adam war Kain, der seinen jüngeren Bruder Abel ermordete. Aber der Fortführer der messianischen Linie, der Erbe, war dann Seth, ja, nicht Kain. Und bei Noah hatte drei Söhne. Der älteste war Japhet, der jüngste Ham. Aber Sem wurde der Fortführer der messianischen Linie, also der zweite. Und später finden wir bei Isaac die Söhne Esau und Jakob, Zwillinge, aber Esau war der Erste, der rauskam. Vollständig, ja. Der war der Erstgeborene, aber schließlich hat Gott Jakob zum Erstgeborenen gemacht. Und später, Jakob hatte 12 Söhne. Der Erstgeborene war Ruben, aber weil er sich so übel verhalten hat, bis zur Blutschande hin, wurde er enterbt und so bekam Josef das Erstgeburtsrecht, was das doppelte Erbe anbetrifft. Denn seine Nachkommen wurden immer als zwei Stämme gerechnet, Ephraim und Manasse. Und so bekamen sie das doppelte Erbteil im Land. Und das Vorrecht der Herrschaft bekam der Stamm Juda und das Vorrecht des Priesterdienstes in der Familie, das bekam der Stamm Levi. Dort wurde es sogar aufgesplittet, ja? Aber wir sehen, das hat sogar ein System in der Bibel, das nicht unbedingt der zeitlich Erstgeborene sein muss. Also der Erstgeborene heißt derjenige, der den ersten Rang hat, den Vorrang. Es kann zeitlich sein, muss aber nicht das zeitlich bedeuten. Im Vordergrund steht jedenfalls immer der Vorrang. Und der Herr Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Da ist es auch zeitlich. Er ist der erste Mensch, der auferstanden ist und nicht mehr stirbt. Römer 6 sagt, er stirbt nicht mehr. Alle, die früher schon auferweckt worden waren im Alten Testament, die sind alle wieder gestorben. Auch im Neuen Testament, Lazarus ist wieder gestorben. Und darum wird im Hebräer 11 von Menschen gesprochen, die wollten eine bessere Auferstehung. Das ist also die Auferstehung, wo man nicht wieder stirbt nachher, sondern bleibend auferstanden ist. Und so ist der Herr Jesus der Erstgeborene aus den Toten, aber er ist auch der Erstrangige von allen, die je auferstehen werden. Denn er hat sich selber auferweckt. Ja, so steht es doch. In Johannes 10. Sagt der gute Hirte. Johannes 10, Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Als Gekreuzigter ist der Herr Jesus nicht irgendwie in Schwäche gestorben, wie so viele eben auf diese Weise am Kreuz verendet sind. Er stieß noch kurz vor seinem Tod einen lauten Schrei aus. Das kann man nicht mehr. Jemand, der völlig am Verenden ist am Kreuz, kann nicht mehr einen lauten Schrei ausstoßen. Und so war es, dass der Herr Jesus schließlich sein Leben selber hingelegt hat. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Und so hat er sich am dritten Tag wieder selber auferweckt. Natürlich finden wir in Römer 6, dass Christus auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters. Und wir finden in 1. Petrus 3, dass der Herr Jesus in der Kraft des Geistes, des Heiligen Geistes, auferweckt worden ist. Der dreieine Gott war am Wirken. Und es war auch der dreieine Gott, der gewirkt hat in der Schöpfung. Aber wir finden eben den Herrn Jesus als den Ausführenden in der Schöpfung, der auch in seiner eigenen Kraft gehandelt hat. Und wir finden in der Erlösung eben, der Herr hat sein Leben selber hingelegt und er hat es wiedergenommen. Das Johannes-Evangelium betont eben die Gottheit Christi und seine Gottessohnschaft. Darum finden wir das hier so ausdrücklich. Und so ist er der Erstgeborene aus den Toten. Wir haben unter Besonderheiten Titel, zweiter Punkt, Titel und Namen Jesu Christi, die nur im Kolosserbrief vorkommen. Der Sohn seiner Liebe, 1 Vers 13. Das Bild des unsichtbaren Gottes, oder das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, 1 Vers 15. Der Erstgeborene aller Schöpfung, 1 Vers 15. Das Haupt des Leibes der Gemeinde, 1 Vers 18. Und dann der Erstgeborene aus den Toten, soll das heißen. Der Erstgeborene aus den Toten. Aber man vergleiche dazu in der Fußnote, Offenbarung 1, Vers 5. Ja, der Erstgeborene der Toten. Der Erstgeborene der Toten. Das bedeutet nicht genau das Gleiche wie in Kolosser. Der Erstgeborene aus den Toten, Kolosser 1, Vers 18, bedeutet, er ist der Herrlichste von denen, die je auferstanden sind. Aber der Erstgeborene der Toten, das heißt, er ist der Herrlichste, der je gestorben ist. Weil er nicht wegen seiner eigenen Schuld gestorben ist, sondern als Stellvertreter. Und niemand konnte ihm das Leben nehmen, sondern er hat es gewissermaßen als Opfer vor Gott auf den Altar gelegt. Also sehr kostbare Titel. Und dann haben wir weiter auf dem Blatt, der Christus Jesus, der Herr. Auch das ist ein Titel, der nur da vorkommt. Die Fußnote erklärt, das bedeutet der Messias Jesus, der Herr. Dann das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt, Kapitel 2, Vers 10. Ist also nicht nur das Haupt der Gemeinde, sondern die ganze unsichtbare Engelwelt steht unter ihm. Und schließlich haben wir Christus, unser Leben, Kolosser 3, Vers 4. Und dann der Herr Christus. Kapitel 3, Vers 24, also der Herr Messias. Das sind so besondere Titel, die wir nur im Kolosserbrief finden. Und gerade da, in unseren Versen, die wir behandeln, finden wir ein Konzentrat von solchen ganz besonderen, einzigartigen Titeln im Neuen Testament. Also, wir stehen immer noch in Kolosser 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, welcher der Anfang ist oder Ursprung ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Das ist Gottes Wille. Christus hat in allem den Vorrang und soll ihn haben. Also durch niemand und durch nichts darf es streitig gemacht werden. Das sind alles Schläge gegen diese Irrlehre, die nach Kolossä gekommen war, wo Engel und Engelmächte und geistige Mächte eine wichtige Rolle spielen sollten, neben Christus. Weitere Vermittler, genauso wie sich das in der katholischen Kirche später so ausgeprägt entwickelt hat, mit all diesen Heiligen, die wie Götter verehrt werden, oder der ganze Marienkult. In Wirklichkeit verbergen sich hinter diesen Heiligen gefallene Engel, Dämonen, die so verehrt werden, wie das überhaupt ist beim Götzendienst. Da stehen immer Dämonen dahinter. Aber der Herr Jesus hat in allem den Vorrang. Das ist Gottes Wille. Gehen wir weiter zu Vers 19, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Wieder betont das ihm. Was ist die Fülle? Der Ausdruck kommt noch einmal vor, in Kolosser 2, 8, die Fußnote erklärt das. Dort heißt es die Fülle der Gottheit. Die Fülle der Gottheit ist der dreieine Gott. Es gibt nur einen Gott, aber in der Gottheit offenbart uns die Bibel drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Vollkommen gleich, von Ewigkeit her, ewig, allwissend, allgegenwärtig. Nun wird hier gesagt, es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle der Gottheit, des dreieinen Gottes, in ihm zu wohnen. Das heißt, in dem Menschen Jesus zu wohnen. Also indem der Herr Jesus hier als Mensch war, begegnete man so dem dreieinen Gott. Es geht ja hier um die Herrlichkeit Christi als Gott und Mensch in diesen Versen. Und darum wird das hier so betont. In ihm, es gibt keinen anderen. Und dann Vers 20. Und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Also nur er ist der Erlöser. Es gibt keiner, der irgendwie Erlöser oder Miterlöserin ist. Ja? Das ist ja auch eine Lehre, die man in der katholischen Kirche findet, Maria als Miterlöserin. Nein, durch ihn, niemand anders, nur durch ihn, alle Dinge zu versöhnen. Indem er eben als Mensch sein Blut am Kreuz gegeben hat. Und da wird nochmals betont, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Was bedeutet das, die Versöhnung aller Dinge? Nun, wir müssen das gut lesen, das heißt nicht die Versöhnung aller Menschen, aller Dinge. Und wenn wir aufschlagen in Hebräer 1, und die Himmel sind Werke deiner Hände, sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid. Und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln. Und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht vergehen. Also hier ist Christus der Schöpfer. Aber alle Dinge, die er erschaffen hat, die werden einmal verwandelt werden. Ich habe schon erklärt, 2. Petrus 3, die Auflösung der Schöpfung. Und was tut Gott dann, wenn die Erde aufgelöst ist? Dann erfolgt die Verwandlung zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Und davon mehr nach der Pause.